Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine. Ich habe unseren Serientäter, das dürfte jetzt die Nummer 3, Folge 3 mit dir sein, Markus Bitzer von der-bitzer.com dabei. Moin, Markus.
Ja, moin, Christian. Ich freue mich wieder mal hier zu sein. Immer wieder spannend, immer wieder witzig hier.
So soll es auch bleiben. Also wir haben uns ja vorgenommen, für den faulen Jogger das Thema Zoll immer weiter auseinanderzunehmen, um ja ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass es auch ein Thema gibt und zu helfen. Also wir wollen einfach helfen, dass in den gewissen Momenten, das ist im Steuerrecht übrigens so üblich, dass man immer sagt, oh Gott, da war was. Ne? Das reicht dann manchmal schon aus, um sich einfach ein paar Schmerzen zu ersparen. Und heute soll es um das Thema Einfuhrumsatzsteuer und Zoll gehen. Und da vielleicht mal ganz vorweg, ist das denn ein leichtes Thema so? Also in den Prüfungen fällt da häufiger mal was auf, so vor allem beim Auseinanderfallen, Markus, wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, es ist tatsächlich so, dass zwar den Zollbereich irgendwie viele auf dem Schirm haben und die Einfuhrumsatzsteuer auch irgendwie so mitnehmen, weil das hat man ja schon mal gehört. Wenn es aber dann da schon darum geht, welches Verfahren wähle ich, kann ich die Vorsteuer abziehen, wann kann ich was wie geltend machen, da wird es dann schon manchmal sehr abenteuerlich, was da so rauskommt. Und da sind auch einige Prüfungen, sei es jetzt beim Zoll oder auch von den Finanzämtern, schon sehr spannend verlaufen, kann man eigentlich gar nicht anders sagen.
Genau darum soll es heute gehen. Da gehen wir vielleicht erstmal direkt rein. Wir kennen in unserer Welt so das Wort Harmonisierung. Das hat nichts mit dem Streit zu Hause zu tun, sondern tatsächlich auch überall in allen, der könnte dann vielleicht auch entstehen, aber überall, sagen wir, die Gesetze harmonisiert sind. Zum Beispiel die Umsatzsteuer ist in der EU weitestgehend harmonisiert. Da spricht man von, das ist überall, sag ich mal, plattdeutsch gleich. Wie sieht es denn da beispielsweise mit dem beim Zoll aus? Ist der Zoll komplett harmonisiert und wo ist da vielleicht der Unterschied zu der Einfuhrumsatzsteuer?
Ja, Zoll ist tatsächlich harmonisiert. Das ist schon seit mehreren Jahren so. Zuletzt wurde das mal 2016 richtig angefasst. Da hat man den Unionszollkodex in Kraft treten lassen, den man über mehrere Jahre erarbeitet hat. Vorher gab es auch schon Zollkodex, der schon seit den 90er Jahren gegolten hat. Der war auch schon EU-weit vereinheitlicht. Das ist letztlich auch eine Gesetzgebung auf EU-Ebene. Dort wurden Richtlinien und Verordnungen erlassen, die dann wiederum direkt wirksam waren und auch direkt wirksam sind. Also es gibt in der gesamten EU ein einheitliches Zollrecht. Es gibt dann noch ein paar lokale Ausgestaltungen, weil es ja noch lokale Steuern gibt, die dann mit reinspielen, Verbrauchsteuern zum Beispiel. Auch die sind größtenteils harmonisiert, aber nicht alle, sodass also man beim Zoll eigentlich egal ist, ob man sich in den Niederlanden, Frankreich oder Deutschland aufhält. Es ist eigentlich die gleiche Regel, die da gilt.
Das heißt, wir haben eine Bibel, ne? Den UZK, UZKVO, glaube ich, heißt das Ding, ne? Wenn man da
das
irgendwie
reingucken
will. Ja. die dicke Bibel UZK, und das ist dann weltweit das Gleiche, Markus?
Ja, es ist EU-weit das Gleiche. Also okay. Man hat als EU sich das Ziel gesetzt, hier nach außen einheitlich aufzutreten, weil ja durch die Zollunion, die wir haben in der Europäischen Union, wir keine Binnenkontrollen mehr haben. Also wenn ich jetzt was nach Frankreich oder Belgien liefere, gibt es ja keine Zollkontrollen mehr, keine wirklichen Förmlichkeiten mehr, sodass man halt alles, was sich in der EU bewegt, als zollrechtlich frei definiert. Also tritt man aber auch nach außen hin als ein Land auf. Und deswegen ist es harmonisiert und der UZK, die Bibel halt in allen Ländern gültig. Tatsächlich ist es so ein dickes Buch, weil es halt nicht nur die Zollvorschrift ist, sondern da gibt es noch Durchführungsverordnungen, die da hinten dranhängen, 3-4 Stück, die dann noch kommen. Also das ist schon mehr als eine gute Nachtlektüre.
Also genau, wenn ihr demnächst nicht mehr einschlafen könnt, dann kauft euch das Ding einfach mal, dann dürft ihr es sicher erledigen. Genau, und auf der anderen Seite haben wir beim Thema Umsatzsteuer die sogenannte Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Da können wir eigentlich davon ausgehen, das ist eher Flickenteppich, also ein deutlich, das ist ein Flickenteppich im Gegensatz zum OZK. Das heißt, wir haben da jetzt erstmal eine Harmonisierung auf der Zollseite, auf der Einfuhrumsatzsteuersicht halt eben nicht. Da muss man halt nochmal ein bisschen reingucken. Und dann haben wir die Frage, es gibt so einen Mythos, Markus, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer machst du einfach immer das Gleiche.
Ja, kann man, ne? kann man machen, kann man aber auch lassen. Es ist schon so, es geht ja normalerweise Hand in der Hand. Es gibt ein paar Spezialverfahren, wo das auseinanderfällt, aber üblicherweise läuft es so, dass das in einem Schwung abgearbeitet wird. Dazu zählt zum einen, dass die Zollverwaltungen halt berechtigt sind, die Einfuhrumsatzsteuer zu erheben. Da gibt es entsprechende Zuweisungen im Gesetz. Und halt, wenn man sich das Umsatzsteuergesetz anguckt, da steht ja auch drin, dass zum Zwecke der Einfuhrumsatzsteuererhebung einfach das Zollrecht angewandt wird. Also wer Zollschuldner wird, wird Steuerschuldner für die Einfuhrumsatzsteuer. Da macht es sich das Gesetz relativ leicht, weswegen halt auch dieser Gedanke kommt, ja, ist eh alles eine Soße, das mache ich immer gleich. Aber es gibt da schon so ein paar Ausnahmen, ein paar Besonderheiten, die man schon sich anschauen muss.
Genau, ich habe da jetzt mal so ein kleines Schaubild, das dürfte demjenigen, der uns jetzt beim Joggen zuhört, jetzt nichts bringen, aber vielleicht erstmal, dass man weiß, wie sich das Ganze so ergibt. Am Ende haben wir irgendwo einen Zollwert, ja, und auf den Zollwert selber kommen dann noch beispielsweise Beförderungskosten in der EU drauf. Das Ganze wird dann irgendwann erstmal zur Bemessungsgrundlage für die Einfuhrumsatzsteuer und beides zusammen dann, die Einfuhrumsatzsteuer plus Zoll, gibt dann halt eben die Einfuhrabgaben. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, Zollwert gleich Einfuhrumsatzsteuer, das ist der erste Knackpunkt. Wie gesagt, da gehören unter anderem noch, also in die Einfuhrumsatzsteuer gehört der Zollwert noch mit rein. Plus nochmal die Beförderungskosten, gibt dann halt die Bemessungsgrundlage für die Einfuhrumsatzsteuer, heißt auf gut Deutsch gesagt, die ist größer. Also die Bemessungsgrundlage ist größer. Das ist das eine. Und das zweite, wo man auch vielleicht in der Praxis ein bisschen auf achten müsste, ist, dass die ganzen Sachen, also die ganzen Beförderungskosten auch reverse-charge-fähig sind. Also auch da müsste man vielleicht mal so ein bisschen darauf achten, wenn es dann im Binnenhafen irgendwo was hin und her geschifft wird und es da Beförderungskosten gibt, dass das nicht immer richtig gemacht wird. Aber im ersten Schritt erstmal, Wir haben eine Harmonisierung auf Ebene des Zolls, ja, bei der Einfuhrumsatzsteuer weniger. Das sind nicht die gleichen Werte. Das heißt also, man kann nicht einfach pauschal sagen, Zollwert gleich Einfuhrumsatzsteuerwert. Und das nächste ist ja ganz, ganz spannend, vor allem jetzt für die Händler. Kann ich das überall gelten machen? Wie sieht es da aus? Kann ich den Zoll irgendwie in meiner Einkommensteuer bei Handwerkerleistung abziehen oder wie komme ich da irgendwie damit wieder quitt?
Ja, schön wär's, würde ich mir auch manchmal wünschen. Leider ist es nicht so. Also der Zoll ist halt, das ist halt eine Abgabe auf EU-Ebene, die entsprechend wie, ja, die geht in den Haushalt, die Zölle gehen in den Haushalt der EU ein. Das ist also letztlich eine indirekte Steuer, die da erhoben wird und deswegen nicht abzugsfähig ist, weil es keine wirkliche Gegenleistung gibt, außer dass die EU-Kommission existiert. Na gut, also es gibt natürlich dann Fördergelder, alles, das wollen wir jetzt nicht da irgendwie plattreden. Aber es gibt keine Abzugsmöglichkeit für den Zoll. Also die Zölle sind reine Kosten, die der Unternehmer kalkulieren muss und tragen muss oder weitergeben muss, wie auch immer. Im Gegensatz zur Einfuhrumsatzsteuer, die als Vorsteuer geltend gemacht werden kann, unter gewissen Voraussetzungen. Das sind also die üblichen Regelungen, muss fürs eigene Unternehmen eingeführt worden sein, muss in den Wirtschaftskreislauf eingehen. So, das fällt dann schon mal mit rein. Vorsteuerabzugsberechtigung setze ich jetzt mal voraus. Dann kann also auch die Einfuhrumsatzsteuer abgezogen werden, aber an Zoll bleibt man leider kleben. Den muss man leider zahlen.
Genau, das ist ja vielleicht auch so der Unterschied. Verbrauchssteuer, am Ende soll es halt da auch versteuert werden, wo der tatsächliche Verbrauch auch stattfindet. Und beim Zoll hinweg können wir erstmal nur sagen, das sind erstmal Kosten, Punkt. Das heißt, bei meiner Kalkulation macht es schon Sinn, sich mit den Zollwerten auseinanderzusetzen, weil es mir im Endeffekt vielleicht sogar hinterher die ganzen Margen kaputt machen kann. Unabhängig davon, dass sowas einfach unangenehm ist, wenn hinterher eine Nachzahlung kommt bei der Einfuhrumsatzsteuer haben wir noch so ein anderes Thema. Da haben wir uns gerade im Vorfeld drüber unterhalten. Das wollen wir direkt mit reinnehmen. Markus, was sagt uns denn das Stichwort DDP? Was haben wir denn damit?
Ja, das Lieblingsstichwort vieler Online-Händler, will ich fast schon sagen. DDP, das ist ein sogenannter Incoterm, also eine Kurzbezeichnung von Lieferbedingungen, die ja vertraglich vereinbart werden zwischen einem Lieferanten, einem Verkäufer und dem Empfänger in der EU oder einem anderen Land. Und DDP ist halt Delivered Duty Paid. Das bedeutet, dass die gesamte Risiko der Lieferung, das gesamte Risiko der Lieferung und der Zahlung von allen möglichen Leistungen, Transport, Versicherungen, genauso aber auch die Einfuhrabgaben beim Versender liegen. Also der liefert das bis vor die Haustür und kümmert sich um alle Formalitäten und um alle Zahlungen. Ist eine gern genommene Lieferbedingung, wird auch, also ist ja auch geschmeidig für den, der die Sache kriegt, dass er natürlich hintenrum über die Rechnungsstellung schon die Kosten tragen muss. Das muss einem ja irgendwie wieder klar sein. Aber es ist natürlich eine einfachere Berechnungsgrundlage für die weitere Kalkulation, wenn ich weiß, ich kaufe das für 100 Euro ein und das Ding steht bei mir fertig vor der Haustür. Aber da fängt es dann auch schon wieder an. Wir haben ja gerade über Vorsteuerabzug geredet. Bei DDP bedeutet das ja, dass der, nehmen wir jetzt mal einen chinesischen Lieferanten, ist vollkommen egal, irgendeinen drittländischen Lieferanten, dass der als Anmelder in der EU auftreten würde. Und das Steuerrecht sagt halt, dass derjenige nur die Einführung der Steuer als Vorsteuer geltend machen kann, der selber Anmelder war. Wenn ich also das hier beziehe, habe die DDP-Lieferung gehabt, habe aber so mit dem Anmeldeprozess selber nichts zu tun, also mit der Zollanmeldung nichts zu tun als Empfänger, dann bin ich auch nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Und da wird es manchmal ein bisschen sportlich, was der ein oder andere Händler da macht, weil der sieht natürlich unter Umständen den Einfuhrabgaben Bescheid, weil er ihm vielleicht zugestellt wird oder weil er ihn per Mail bekommt oder was auch immer und ist dann der Meinung, er kann es abziehen und das ist halt hier nicht der Fall.
Das heißt, ich habe das ja damals mal so mitbekommen, also der Chinese, der wird ja im Regelfall hier keinen inländischen Sitz haben, der lässt ja dann meistens dann so ein DPD oder was auch immer, also einer von den Großen für sich tätig werden. Wenn da jetzt so ein Versanddienstleister dazwischen haben, der wickelt ja im Regelfall dann auch die Anmeldung ab und bezahlt, dürfte dann der Online-Händler dahinter die Einfuhrumsatzsteuer ziehen oder dürfte das dann im Prinzip nur der DPD?
Meinst du jetzt der chinesische Lieferant, ob der die ziehen kann, wenn er den Online-Händler, den Transporteur?
Der Transporteur, also der tatsächlich halt transportiert, hat der DPD.
Also der Dienstleister, der Transportdienstleister kann auch niemals vorsteuerabzugsberechtigt werden in dem Fall, weil es die Bedingung ist ja, dass es für das Unternehmen eingeführt wird und das macht der Dienstleister ja nicht für sich selber, sondern für jemand anderen. Also kann er niemals die Vorsteuer abziehen. Letztlich, wenn man eine DDP-Lieferung nimmt und sich dann auch noch einen Dienstleister reinholt, dann ist die Steuer weg.
Genau, das sind dann wieder die schönen kleinen Feinheiten, auf die man dann achten müsste. Ich meine, sowas macht man ja nicht nur einmal, sondern halt dann regelmäßiger. Genau diesen Kreislauf, diesen Warenkreislauf, den gilt es dann im Vorfeld einfach mal zu besprechen, damit es da keine Probleme gibt. Super. Wir haben ja jetzt auch kennengelernt, dass wir haben letztes Mal darüber gesprochen, die letzten beiden Male schon darüber gesprochen, dass es Umsatzsteuer und Zoll, dass es auch Besonderheiten gibt. Gerade am Chinesen oder irgendeinem anderen Drittländer ist es ja nun mal so, dass es gibt ja jetzt mittlerweile das IOSS-Verfahren, das Special Arrangement-Verfahren. Nur möchte ich nochmal ganz kurz eben abzuholen. Es gibt halt bei der Umsatzsteuer die Möglichkeit, am IOSS-Verfahren teilzunehmen. Das wäre dann die Einfuhr aus dem Drittland. Regelt dann halt eben, ob man dann hier im Inland eine Umsatzsteuer, eine Einfuhrumsatzsteuer oder einen Zoll abgeben muss. Genauso wie das Special Arrangement Verfahren. Das sind die beiden Verfahren, die jetzt relativ neu sind, damit überhaupt mal was passiert, weil früher sind die Sachen einfach hier reingeliefert worden und dann ist mal nichts passiert. Eines hat eine Anmeldung, das andere halt eben nicht. Also ja, IOSS muss man sich für anmelden, für registrieren. Beim Special Arrangement kriegt man dann gerne mal, wenn man zum Beispiel Kosmetik aus dem Ausland bestellt, vom DPD dann so ein Wert, den man noch schön bezahlen muss, einen Zollwert. Und dafür haftet auch tatsächlich der DPD. Das heißt, der guckt also schon, dass die Sachen auch wirklich eingetrieben werden. Ansonsten bleibt der nämlich darauf pappen. Aber das nur mal eben so vorweg. Da gab es früher viel Schmuh. Genau das sollte halt eben jetzt verhindert werden. Gut, das heißt, wir haben aber die zivilrechtlichen Sachen gesprochen, also einfach das Vertragswesen, sogenannten Incoterm, was das dann hinterher bedeutet, dass das nicht zwingend bedeutet, dass dann tatsächlich alles geregelt ist und dass ich einfach alles abziehen kann. Da sollte man im Vorfeld halt einmal drüber sprechen. Und wir haben auch mal darüber gesprochen, dass im Umsatzsteuer gibt es einen sogenannten Paragraph 3 Absatz 8 des Umsatzsteuergesetzes. Da möchte ich jetzt ganz gerne einmal auf Folgendes hinaus. Man kann, wenn man aus Drittland Ware bezieht und hier die Abfertigung, also die Einfuhrabgaben abgibt, das spitzfindiger werden wir da jetzt gleich mal, beginnt umsatzsteuerlich eine neue Reise. Die Frage ist, ob das zollrechtlich halt genauso ist. Da haben wir uns ein kleines Beispiel für aus vorhin überlegt, Markus. Mir geht es jetzt darum, muss ich, wenn ich aus einem Drittland etwas zu mir kommen lasse, immer Zoll und Umsatzsteuer bezahlen? Also gleichzeitig? Oder kann das auseinanderfallen? Was muss ich sofort bezahlen und was kann ich eventuell verschieben? Also da geht da auch um das Bewusstsein, ist das ein Paket oder kann das aufgeteilt werden?
Ja, es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie das ausgestaltet werden kann. Der Standard ist ja wirklich, es wird was geliefert, es wird eingeführt, wird direkt eine Zollanmeldung gemacht, alles wird bezahlt, Zölle und Einfuhrumsatzsteuer und alles ist gut, alle sind zufrieden. Danach befindet sich die Ware im sogenannten zollrechtlichen, steuerrechtlich freien Verkehr und kann in der EU hin und her transportiert werden, ohne dass es einen weiter interessiert. Wenn ich jetzt unheimlich viel Warendurchsatz habe und auch Sachen wieder exportiere, wäre es ja blödsinnig, Sachen, also hier eine Einfuhrumsatzsteuer zu bezahlen, um dann später wieder zu gucken, ich habe eine steuerfreie Ausfuhrlieferung, wie kann ich da irgendwas vernünftig geltend machen? Da gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel über ein Lagerverfahren oder ein sogenanntes Versandverfahren, die Waren zwischenzulagern oder weiter zu transportieren, dann sind die unter sogenannter Abgabenaussetzung unterwegs. Das gibt es verschiedene Zeiten, verschiedene Fristen, die da eingehalten werden können oder müssen. Das kommt immer auf das Verfahren an, sodass ich nicht sofort bezahlen muss und erst später, wenn ich wirklich die Ware weiterverkaufe oder verbrauche oder halt auch gar nicht, wenn ich sie wieder exportiere. Und als das, was so in der EU immer gerne genommen wird, sind so Waren, die ich weiter verkaufe, wo ich also die hier importiere und mein nächster Kunde sitzt aber im EU-Ausland, wo vielleicht ein anderer Mehrwertsteuersatz gilt, ein anderer Umsatzsteuersatz gilt, sodass ich also dann, um Steuern zu sparen vielleicht, es Sinn macht, die Ware weiterzuliefern und doch die Mehrwertsteuer erheben zu lassen oder halt, um es vom Vorsteuerabzug ein bisschen besser hinzukriegen. Da gibt es das sogenannte 42er-Verfahren, sehr gerne angewandt. Das bedeutet, dass ich an der ersten Zollstelle in der EU, wo die Ware reinkommt, die zollrechtlich abfertigen lasse. Danach interessiert die Ware den Zoll auch überhaupt nicht mehr. Die Einfuhrumsatzsteuerforderung bleibt aber bestehen und wandert mit der Ware mit bis in das letzte EU-Land und wird dann dort von dem nächsten Kunden, dann vom letzten Kunden beglichen. Muss dann aber natürlich nachgewiesen werden, muss zurückgereicht werden, dass also der Importeur hier auch zeigen kann, die Einfuhrumsatzsteuer ist in dem anderen Land bezahlt worden. Ansonsten wäre die Kette ja irgendwo unterbrochen. Das hätte dann wieder Probleme, die es nach sich ziehen würde. Das sind so die Möglichkeiten, die ich habe, aber dann fällt Eust und Zoll auseinander.
Also zum Beispiel die Abfertigung in Rotterdam, ne? Da würde man dann sofort Zoll bezahlen und danach die Einfuhrumsatzsteuer in einem anderen Land. Das heißt, da hätte man auseinanderfallen zum Beispiel. Da geht es uns jetzt, wie gesagt, darum, dass es Auseinanderfallen geben kann. Ja, und dass es kein Paket ist. Und im Zoll ist es halt so, man muss sich das vorstellen, wenn man aus der anderen Welt kommt, diese Amazon-Lager, ja, das sind ja gewerbliche Dinger. Beim Zoll ist das etwas anders. Da muss man sich das vorstellen, da ist jedes Lager irgendwie komplett verblombt. Ja? Der darf man nicht rein, der darf nicht jeder mal eben öffnen. Das steht unter staatlicher Beobachtung, muss eine spezielle Buchhaltung für haben, etc. pp., weil da geht es halt eben direkt um Steuern. So. Und bei den Dingern von Amazon, das sind einfach gewerbliche Klamotten, das hat einen anderen Stellenwert. Also man kann Sachen Zoll, also abgabenfrei durch die Gegend schicken, hat der Markus gerade erklärt. In unserer umsatzsteuerlichen Welt ist es dann wiederum so, man hat eine innergemeinschaftliche Lieferung, einen innergemeinschaftlichen Erwerb, wenn ein Lager ans andere und man selbst dort hinten auch umsatzsteuerlich registriert ist, dann ist auch der Kreislauf wieder geschlossen, geht man zumindest, was die Umsatzsteuer anbelangt, erstmal sauber durch und am Ende ist dann die Frage, wo die Einfuhrumsatzsteuer hier dann noch gelatzt werden müssen. Gut. Man merkt auf jeden Fall, man muss ein bisschen mehr dokumentieren, man muss ein bisschen mehr Übersicht über seine Klamotten haben. Wir haben das letzte Mal über das Thema Verfahrensdokumentation so ein bisschen gesprochen. Da wollte ich mal kurz eben noch drauf zu sprechen kommen. Verfahrensdokumentation und Zoll, warum das eben so wichtig ist. Naja, bitte keine Papiere vernichten. Tut es nicht. Ja? Also ihr dürft die scannen, dürft ihr machen, was ihr wollt, aber bitte nicht vernichten. Könnte halt echt mal ein Thema werden. Und für die etwas Größeren unter uns kommt jetzt das Thema, was ist ein AEO? Also wenn ich jetzt eine super tolle Buchhaltung habe, also eine zollkonforme Buchhaltung habe und meinetwegen alles aufbewahre und mir echt Mühe gebe, mein Excel-Listen, ich hasse ja Excel, also ich liebe privat, aber beruflich nicht so, alles nachvollziehen zu können. Was ist denn ein AEO und was hat der für Vorteile in dem Moment?
Ja, der AEO als deutsch übersetzt der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte, das ist ein registrierter Beteiligter, der sich quasi gegenüber den Behörden richtig nackig gemacht hat, alles gezeigt hat, was er hat, was er kann, und bewiesen hat, dass er wirklich auch gut ist in seiner Dokumentation. Dem möchte man, weil er so gut ist, natürlich entgegenkommen von Seiten der Verwaltung, auch um den eigenen Aufwand ein bisschen zu reduzieren und den Leuten Vereinfachungen geben. Und das ist halt der große Vorteil des AEO. Man bekommt Vereinfachungen und man bekommt eine weltweite Anerkennung, weil mittlerweile sehr viele Kunden und auch Lieferanten schon drauf schauen, ist der das Gegenüber auch ein AEO. Also das hat dann ein bisschen was mit der Sicherheit zu tun, ob die Vertragserfüllung auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Es geht ja durchaus mal schnell um große Summen. Da will man ja auch sicher gehen, sodass der AEO immer mehr in den Vordergrund rückt. Auch ein bisschen, um nochmal so ein Schlagwort reinzubringen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Da gibt es auch besondere Bedingungen. Also der AEO bringt einem einiges an Vereinfachungen beim Zoll halt in dem Sinne, dass man zum Beispiel, wenn man das mit beantragt, dass man dann mit Aufschubkonto nutzen kann, dass man also nicht sofort die Einfuhrumsatzsteuer und den Zoll bezahlen muss, sondern dass man das auf einen Folgemonat verschieben kann, was durchaus die liquiden Mittel erhöht, dass man halt in seinen Antragsstellungen Erleichterungen hat, dass man nicht mal jede einzelne Sendung als Papier abgeben muss, also Papier nicht mal also elektronisch abgeben muss, aber jede einzelne, sondern dass man es vielleicht sammeln kann, einmal im Monat abgibt. Da gibt es also unterschiedliche Ausgestaltungen und der AEO ist die höchste Stufe, die man da erreichen kann und durchaus, je nach Umfang, den man einfuhren und ausfuhren tätig, durchaus wert, mal einen Blick drauf zu werfen.
Ist aber jetzt nicht für Oma Brömmelkamps Amazon gedacht wahrscheinlich, ne? Also ist dann wahrscheinlich schon die größeren, die Konzerne, oder kann das tatsächlich jeder?
Also es gibt so Mindestmengen, ne? So 25 Lieferungen pro Jahr sollte man schon erreichen. Da gibt es keine Wertgrenzen, aber so Mengengrenzen, die man haben muss. Es muss aber ja auch es müssen Sicherheiten unter Umständen geleistet werden. Also man muss schon eine vernünftige wirtschaftliche Basis haben. Aber das kann trotzdem ein Ein-Personen-Unternehmen sein. Das muss kein Konzern sein.
Okay. Ich habe das früher noch aus dem Kopf, dass man beispielsweise auch seine Bücher öffnen musste, um zu gucken, halt, dass man, weil man kriegt ja quasi wie so ein vorgeschobenes Guthabenkonto, ja, das im Zweifelsfall immer gewendet werden kann, wenn was ist, dass man also seine Bilanzen auch öffnen muss und zeigen muss. Also es ist schon eine etwas heiklere Angelegenheit. Und wir haben jetzt gerade noch ein Thema mit reingenommen, das habe ich tatsächlich echt gerade ein bisschen geschlabbert. Fälligkeit vom Zoll und der Einfuhrumsatzsteuer, nur mal eben, was kostet das und wann? Wann ist der Zoll immer fällig?
Sofort.
Sofort. PayPal. Direkt bei PayPal. Genau. Und bei der Einfuhrumsatzsteuer gibt es ja mittlerweile zumindest für die liquiden Mittel, wenn man halt ein Schattenkonto bei denen führt, die Möglichkeit, ob den 26. des auf den zweiten Monat folgenden, das heißt, ich hätte den Januar eingeführt und würde am 26. März meine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, also wenn man da vielleicht auch noch da einen Auseinanderfallen hat, also auch da ist liquide Mittel im Überblick zu behalten nicht ganz so unwichtig, weil es kann tatsächlich auch mal ein Cash-Thema werden, wann was fällig wird. Genau, und zum letzten Schluss wollten wir noch so ein Ding mit reinnehmen, ein Problemfeld, von uns noch was erzählen wolltest, zum Beispiel sogenannte Rückwaren, was es damit so auf sich hat.
Genau, das trifft eigentlich eher so die Händler, die viel exportieren. Das ist jetzt im Importbereich nicht so das große Problem. Aber es gibt ja auch viele, die verkaufen ins Drittland und haben vielleicht besondere Garantiebedingungen oder die allgemeinen Garantiebedingungen und eine Ware kommt irgendwann wieder zurück oder man hat vielleicht ein Lager im Ausland gehabt, dann löst das wieder auf, holt die Ware wieder zurück. Da gibt es natürlich Fristen, so üblicherweise 3 Jahre, die da eingehalten werden müssen. Aber wenn dann diese Ware zurückkommt, sei es jetzt als Garantiegeschichte oder halt als Lagerauflösung, jetzt um die beiden Beispiele zu nehmen, dann kann die Ware wieder hier reingeholt werden, würde dann auch Zoll- und einfach umsatzsteuerfrei bleiben, weil sie ja von hier kommt. Also immer ein paar Bedingungen, aber das ist der Grundsatz der Rückware. Dann wird das, muss man das beantragen. Das ist zollrechtlich auch, wird das auch immer gerne beachtet und auch gemacht, weil man damit ja zollfrei ist, auch Umsatzsteuer, einfach umsatzsteuerfrei bleibt. Aber man muss die Waren auch wieder vernünftig verbuchen. Und das ist das, wo es gerne mal schief läuft. Man holt die Ware wieder rein, sie muss in die Buchführung wieder aufgenommen werden. Man muss auch gucken, man hatte ja für diese Waren mal eine umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferung geltend gemacht, die jetzt eigentlich wieder rückgängig gemacht werden worden ist. Also da ist es zollrechtlich eigentlich gar nicht so das Drama, aber umsatzsteuerrechtlich sollte man da schon mal ein Augenmerk drauf legen.
Ja, man merkt einfach, je tiefer man da reingeht, ich meine, ganz ehrlich, du vielleicht einen kleinen Schwenk am Rande, gibt in Deutschland neben Steuern und dem Zoll noch die Sozialabgaben und so weiter, auf was man also achten muss als Unternehmer. Mhm. Uns geht es jetzt am Ende nochmal darum, eine Hilfestellung zu bieten, dass man erstmal weiß, wo was knallen könnte. Und wir hatten in den letzten Malen, ich wiederhole es halt immer sehr, sehr gerne, weil ich E-Commerce ja mittlerweile kenne, es läuft nicht alles automatisch. Und nein, ein Amazon nimmt dir nicht alles ab. Und auch ein Amazon haftet für dich vor allen Dingen nicht. Und deine Programme im Übrigen auch nicht. Ja? Das heißt, du am Ende stehst du an der Ziellinie und zu dir kommen sie nach Hause, wenn irgendwo was ist. Das heißt, du musst dich bitte um das Thema Zoll kümmern. Da hatten wir vielleicht noch mal als kurze Wiederholung. Geht bitte einfach auf die Seite der-pizza.com oder schreibt mich an. Ich leite das dann einfach sofort weiter. Lasst euch im Vorfeld einmal beraten. Ihr werdet im Regelfall immer die gleichen Warenbewegungen haben. Lasst euch einmal zollrechtlich beraten. Dann bitte einmal umsatzsteuerlich bei eurem jeweiligen Steuerberater, dass da alles vernünftig läuft. Thema Dropshipping haben wir mal kurz eben hochgeholt. Bitte ein Riesenthema. Ob es sich lohnt, sich für einen One-Stop-Shop hinterher anzumelden. Geht das einmal in Ruhe durch? Wir nennen das bei uns dein rechtssicheres und digitales Setup. Wenn es einmal geprüft wurde, bleibt es ja im Regelfall auch so. Und was ich beim Markus halt sehr sympathisch finde, ist, dass man einfach weiß, also man kann sich ja bei dir melden und du kannst ja dann im Vorfeld auch sagen, ich schätze damit, wird der Aufwand so oder so hoch sein, dass du es ungefähr so ein bisschen bündeln kannst, dass man nicht das Gefühl hat, man muss dringend Offenbarungseid leisten, um sich einen Ex-Zöllner leisten zu dürfen. Aber wie gesagt, von meiner Seite aus nochmal, es gibt noch deutlich mehr Sachen als Unternehmer, auf die man achten muss. Ihr könnt die Sachen nicht alle als Laie im Kopf haben. Lasst sie einmal prüfen, schreibt sie einmal auf. Und das sollte euch euer Business wert sein. Die Prüfungen werden auf jeden Fall kommen. Und ich glaube, das hast du ja im letzten Mal, da haben wir ja das Thema Zollprüfung auch schon gehabt. Also bei der Folge 2 auch bestätigt, das nimmt auch gerade zu. Ne? Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Wir sind keine Aluhut-Träger, ja, die jetzt sagen, es muss jetzt direkt Kohle reinkommen. Aber zumindest wäre es nicht verwerflich bei den Ausgaben, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, wenn man sagt, ja, wir brauchen halt mal wieder Geld und wir gehen mal ein bisschen prüfen. Ne? Und Online-Händler, E-Commerce gehört sicherlich zu den Branchen, die zugelegt haben und nicht durch Corona plattgegangen sind. Das heißt, es wäre nicht unwahrscheinlich, dass man da auch geprüft wird. So.
Genau.
Ja, ich glaube, wir haben, ich gehe meine, ich nenne sie liebevoll immer meine Idiotenliste mal ganz kurz eben durch. Ich glaube, wir haben soweit alles durch, außer vielleicht noch dem Thema Nichterhebungsschwelle für einen Zoll habe ich noch im Kopf. Was haben wir da für eine Schwelle, Markus?
Ja, das ist noch so, was im Kopf bei manchen rumschwirrt. Früher gab es ja mal so bei 45 Euro so eine Grenze, wo kein Zoll und kein Oist angefallen ist, einfach Umsatzsteuer angefallen ist. Das ist alles weggefallen letztes Jahr, sodass für jeden Euro, der eingeführt wird, eigentlich bezahlt werden muss. Aber das ist natürlich unverhältnismäßig. Also der Zoll sagt, so wenn die Abgaben unter 5 Euro sind, dann werden sie nicht erhoben. Das gilt aber nicht für die Einfuhrumsatzsteuer.
Nö. Auch da haben wir leider wieder ein Auseinanderfallen, aber damit ihr die Sachen zumindest einmal gehört habt. Ja, super. Also ich würde sagen, wir haben wieder, also wir sind einmal grob drüber geflogen. Ja, das ganze Thema könnte man natürlich noch ein bisschen tiefergehend noch ein bisschen beleuchten. Wie gesagt, ich selbst habe dafür einen Fachberater gemacht und würde immer noch sagen, also ganz mit Sicherheit sogar sagen, dass ich natürlich bei weitem nicht so viel weiß wie ein Ex-Zöllner. Das heißt, ich habe nur, also wir Steuerberater haben halt nur die Möglichkeit, drüber zu fliegen, zu sagen, oh, da ist was, ne? Ob wir das dann selber lösen können oder nicht, das spielt ja keine Rolle, aber zumindest haben wir hier einen Kollegen an Bord, der uns dann helfen kann, und das ist jetzt der Mehrwert, den wir euch bieten wollen. Meldet euch einfach, wenn was ist, informiert euch im Vorfeld und baut es vernünftig Stück für Stück, sage ich immer auch. Markus, dann erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch, immer wieder gern.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.